Vielleicht ein paar Sätze zu mir. Ich wurde ja schon mit Namen vorgestellt. Felix Wente ist mein Name. Ich bin aus der FEG Heidelberg, bin da seit einiger Zeit im Ältestenkreis und predige ab und zu dort auch. Und ja, bin ansonsten Heidelberg 20 Jahre dabei, ungefähr, arbeite in der Softwareindustrie bei SAP. Und ja, werden wahrscheinlich in Speyer auch so einige machen, könnte ich mir vorstellen. Ja, und freue mich, hier zu sein. Und zwei Anknüpfungspunkte sind mir so aufgefallen beim Reinkommen. Das eine ist diese türkis-grüne Tür, da habe ich mich gleich heimisch gefühlt. Dieses türkis-grün ist irgendwie so das FEG-Grün, egal wo man hinkommt. In Deutschland hat man den Eindruck, so dieses türkis-grün, das ist die FEG. Jedenfalls ist das in Göttingen, wo meine Frau, die auch hier ist, und ich, wo wir beide studiert haben und uns kennengelernt haben, so der Fall gewesen. Und in Heidelberg haben wir dieses türkis-grün auch. Also man fühlt sich heimisch, nicht nur im Wort, sondern auch im türkis-grün. Das zweite ist, ich sehe, ihr habt hier auch noch die, ja, die Krippe, so winterliche, weihnachtliche Dekoration, und das möchte ich gleich zum Einstieg nehmen in die Predigt. Weihnachten ist ja jetzt schon die ganze Zeit vorbei, obwohl wir ja eigentlich immer noch in der Weihnachtszeit sind. Trotzdem ist natürlich die Frage, innerlich in uns hat das Jahr wahrscheinlich, nehme ich mal an, schon angefangen. Ja, also man ist, hat Silvester gefeiert danach, den Weihnachtstagen. Ich denke, die meisten von euch werden jetzt schon wieder mit der Arbeit gestartet haben. Es gab vielleicht erst Neujahrsempfänge oder wie auch immer das alles so heißt, was man sich so vornimmt fürs neue Jahr, wo man bei der Arbeit dann erzählt bekommt, was dieses Jahr die Ziele sind. Und man ist eigentlich schon so im Saft und Kraft des neuen Jahres. Trotzdem möchte ich nochmal einen kleinen Rückblick auf Weihnachten halten mit dieser Predigt. Rückblickend in dem Sinne, ich denke, ihr habt auch hier in Speyer das, die Weihnachtsgeschichte gelesen und als Predigt gehabt. Da haben wir uns in Heidelberg, ihr euch in Speyer, wie die meisten Christen weltweit, damit beschäftigt, wozu ist denn Jesus eigentlich auf die Welt gekommen? Und mit dem Text heute aus dem Johannesevangelium möchte ich daran anknüpfen, nämlich mit der Frage, wie erzählen wir denn davon, dass Jesus auf die Welt gekommen ist? Wie erzählen wir von diesem Ereignis? Wie können wir dazu Worte finden? Und dazu lesen wir jetzt den Text. Meine Frau wird das übernehmen. Ich bin so ein bisschen gehandicapt von der, vom Husten her, ja, deswegen werde ich auch ab und zu mal was trinken. Am Beamer möchte ich bitten, ich weiß, die Folien sind an, ja, genau. Vielleicht das einfach so, wie es gelesen wird, fortlaufend einmal durchbeamen. Ansonsten, während ich dann nachher spreche, kann der Gesamttext einfach an der Wand bleiben.
Also ich lese aus dem Johannesevangelium den Anfang. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht der Menschen scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht. Und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt.
Ja, vielen Dank. Ein etwas merkwürdiger Text, finde ich, immer wieder, wenn ich ihn lese, auch wenn ich mich natürlich jetzt schon seit einiger Zeit damit beschäftigt habe, für diese Predigt. Was ist das alles, dieser Text? Ja, wenn man ihn im griechischen Originaltext liest und auch griechisch kann, was bei mir nicht der Fall ist, aber was ich mir habe sagen lassen, dann ist es ein Gedicht, ein Hymnus, kann man sagen. Man kann auch sagen, es ist eine Meditation. Andererseits ist es inhaltlich gesehen natürlich auch eine theologische Abhandlung. Auf jeden Fall, Johannes 1, es ist eine Einführung in das Evangelium, wird sehr häufig auch Prolog genannt. Oder musikalisch gesehen könnte man sagen, es ist vielleicht eine Ouvertüre, so wie bei einer Oper eine Ouvertüre vorangestellt wird. Und diese Ouvertüre nimmt schon mal so ein bisschen vorweg, was noch alles kommen kann. Also es schimmert hier das Evangelium, was dann eben folgt, schon durch. Ja, ich habe gesagt, es ist etwas Gedichtartiges, ein Hymnus auf der einen Seite, wie gesagt, ein Lehrtext, der recht abstrakt zu sein scheint. Und in der zweiten Hälfte, da kommt dann noch so ein Wir zum Vorschein, so wie ein Glaubensbekenntnis vielleicht oder wie die Antwort einer Gemeinde, des Lesers, der es liest. Vielleicht auch von uns. Weggelassen habe ich übrigens alles, was zu Johannes dem Täufer gehört. Johannes der Täufer taucht hier normalerweise auch noch drin auf. Das sind ja als der Vorläufer von Jesus, wird er oft genannt. Und dazu gibt es so viel zu sagen, dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine eigene Predigt wert. Und dieser Text wird nicht verfälscht, wenn wir Johannes den Täufer weglassen. Also habe ich mich getraut und habe ihn weggelassen. Ja, inhaltlich geht es ganz, ganz, ganz von vorne los. In der Urzeit, praktisch außerhalb der Zeit sogar, könnte man sagen, vor der Schöpfung in die Zeit des Lesers hinein. Also in unsere Zeit, der Leute, die wir hier sitzen und das hören. Da tauchen richtige Urworte des Glaubens auf, so wie Gott, Licht, Finsternis, Herrlichkeit, aber eben auch Welt. Das sind Worte, die am Ohr so richtig klingen, wenn man die so mit dem Verständnis vom Glauben, was wir haben, einfach mal so ein bisschen nachklingen lässt, die einen sehr weiten Horizont aufspannen für unseren Glauben. Licht zum Beispiel ist im Jüdischen, im Hebräischen ein Begriff für die Tora, für das Wort Gottes, für den Tempel der Juden damals und auch für das Volk Israel überhaupt. Lauter Gegenpole zur Dunkelheit dieser Welt. Ja, noch auffallender fand ich, ist das Wort Wort. Das Wort, was im Griechischen Logos heißt, taucht hier sehr prominent auf und wird sehr merkwürdig behandelt. Ja, man kann sich fragen, warum ist das eigentlich so wichtig, das Wort, und warum führt das so ein Eigenleben, wenn man den Text näher anguckt, merkt man, das Wort, das führt hier wirklich so ein Eigenleben, so es tut etwas, es hat fast eine eigene Meinung und ist eben wie so eine Person. Und ja, ich habe gesagt, Logos, der griechische Begriff dafür, und Wort ist eigentlich eine Übersetzung, die zu wenig ist für diesen Begriff Logos, sondern die Griechen meinen damit auch Rede, Sinn, Vernunft, Lehre. Das taucht auch bei uns in der Sprache heute noch auf. Einige Wissenschaften, die haben das Wort Logos im Namen, so als Anhängsel, Kosmologie, Philologie, Ökologie und viele andere Wissenschaften haben praktisch diese Endung Logos, um eben genau daran anzuknüpfen. Und das ist auch, denke ich, die Absicht von Johannes, nämlich dieses Anknüpfen an die Wissenschaft der damaligen Zeit. Ja, er hat praktisch direkt angeknüpft an die Philosophie beispielsweise. Es gibt da einen Philosophen Heraklit, da gibt es die Philosophie der Stoa, müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber der Begriff Logos, der steht da für eine richtige Weltordnung der Vernunft, kann man sagen. Also für die Krone der Wissenschaft, für eine Art Strukturprinzip des ganzen Kosmos, des ganzen Universums. Und für die Fähigkeit der Menschen, sich mit dieser Wissenschaft zu beschäftigen, sie zu erklären und sie zu lehren. Und es steckt auch noch eine göttliche Kraft drin im Logos, nach dem Glauben der Griechen, ihrer Götter allerdings natürlich dann in dem Fall. Eine göttliche Kraft, die überall wirkt und die Welt erhält seit ihrer Erschaffung. Das ist die griechische Sicht auf diese Angelegenheit, ja, das Wort Logos. Bei den Juden ist es ein bisschen anders. Da spielt das Wort auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Auch da ist es so, dass das Wort bei ihnen mehr Bedeutung hat als die Töne, die so ein Wort ausmachen, und auch mehr als der Begriff, für den das Wort steht, sondern ein Wort wird da immer betrachtet als etwas, was auch eine Wirkung hat. Wie zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Wenn ihr euch da erinnert, da heißt es am Anfang, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und diese Wirkung, diese Schöpfung, die geht vom ausgesprochenen, kreativen, schöpferischen Wort Gottes aus, dem Logos Gottes. Vielleicht eine kleine Randbemerkung dazu nochmal. Wer von euch Goethes Faust mal gelesen hat im Deutschunterricht oder auch außerhalb des Deutschunterrichts, da gibt es eine Szene, wo Faust versucht, genau diesen Text zu übersetzen. Und da ist er eben mit der Übersetzung Logos gleich Wort auch unzufrieden. Und dann fängt er an, ganz viele Übersetzungen auszuprobieren. Also er versucht es mit Sinn, er versucht es mit Kraft und schließlich kommt er zur Tat. Und jeder dieser Begriffe für Logos ist natürlich eine gewisse Einengung und trifft es nicht so ganz, aber am Ende steht da dann halt doch diese Kombination aus Wort auf der einen Seite und Tat auf der anderen Seite und das passt hier eben perfekt, weil Gottes Wort, das was Gott ausspricht, das bewirkt etwas. In dem Beispiel, was wir eben da bei der Schöpfung hatten, die Schöpfung der ganzen Welt. Sehr viel also. Was noch bleibt an Merkwürdigen an der Stelle, ist das Eigenleben vom Logos. Man kann natürlich sagen, naja gut, Gott ist allmächtig, wenn er was sagt, dann wird die Welt geschaffen, kann man glauben. Aber warum ist das Wort dann so etwas Personelles? Und da gibt es im jüdischen Glauben die Weisheitstheologie, die zum Beispiel in Sprüchen zu finden ist. Da lese ich mal aus Sprüche 8, Vers 22. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Das ist etwas, was eine Person sagt und diese Person ist an dieser Stelle hier die Weisheit. Das ist also nicht Gott selber, der da spricht oder vielleicht ist die Weisheit ein Teil von Gott, könnte man sich natürlich fragen, aber auf jeden Fall ist es die Weisheit, die eben da personell spricht und auch das wird wieder aufgenommen. Das heißt, da wird aufgegriffen auf die Lebenswirklichkeit der Leute damals, einerseits die griechische Wissenschaft, andererseits die jüdische Theologie. Ja, und der Prolog im Johannesevangelium, der baut auf der Fortentwicklung von dieser Weisheitstheologie auf. Denn Weisheit ist mehr als nur, sagen wir mal, eine theoretische oder eine praktische Bewältigung unseres Lebens. Sie ist personifiziert, die Weisheit hier. Sie kann reden und sie steht mit dem Anfang, mit der Urgeschichte vor der Zeit in Verbindung. Von Jesus ist hier ganz am Anfang in diesem Text noch gar keine Rede. Erst ganz am Ende dieses Textes, da lüftet Johannes praktisch den Schleier und sagt, der fleischgewordene Jesus Christus, der ist der Logos. In ihm ist so praktisch diese Urgeschichte einerseits, die Schöpfung, Gott und die Lebenswelt der Menschen miteinander verbunden. Und damit ordnet er Jesus ein, einerseits in die Wissenschaft seiner Zeit, eben in den Glauben der Juden, in den Zusammenhalt des Kosmos. Jesus ist der Mitschöpfer. Schlagwort ist Präexistenz. Jesus ist schon präexistent gewesen vor Beginn der Zeit, vor der Schöpfung der Welt war er dabei und hat mitgeschaffen. Aber er ist eben auch ein fleischgewordener Mensch, der in unsere Welt gekommen ist, der uns zugewandt wird, zugewandt ist. Ja, das ist gedanklich sehr viel, was da zusammengefasst wird und was eigentlich auch gar nicht eingängig ist. Ja, jetzt zu sagen, Trinitätslehre beispielsweise, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind drei und sie sind doch eins. Jesus lebt in einer personalen Gemeinschaft mit Gott und trotzdem haben wir einen monotheistischen Glauben. Das ist alles in keiner Weise wirklich einfach zu verstehen und eingängig. Und deswegen wollen wir den Text vielleicht nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wie gesagt, er hat einen merkwürdigen Aufbau, habe ich ganz am Anfang gesagt. Er ist schwer verständlich und die Frage ist, flapsig gesagt, wie wird er denn zu einer Story, die uns überzeugt, die uns im Glauben weiterbringen kann? Wenn wir mal auf Worte gucken heutzutage, dann kann man vielleicht sagen, so in unserer Welt, da gelten Worte sehr oft sehr wenig. Denken wir so an diesen Begriff alternative Fakten, der sich so eingeschlichen hat in unsere Gesellschaft. Denken wir vielleicht an die Worte von Donald Trump, die heute das bedeuten, morgen vielleicht vergessen sind und übermorgen schon wieder was ganz anderes bedeuten. Oder denken wir an Bücher, die früher eine Wertanlage gewesen sind, etwas, worum man sich gerissen hat und heute stehen sie vielleicht in Kisten an der Straße und keiner will sie mehr haben. Und dieser Verlust an Bedeutung, der mag richtig sein, wenn Worte nur für sich alleine stehen. Aber bei Gott, da tun sie das nicht. Wir haben ja im Begriff der Beispiel der Schöpfung gesehen, Wort und Tat gehören bei ihm zusammen. Und daran sollten wir uns orientieren. Und die Bibel, die sagt uns da auch ganz folgerichtig, dass ein Wortglaube, ein reiner Wortglaube, der gar keinerlei Taten beinhaltet, ein toter Glaube ist. Nicht, weil wir durch die Taten gerecht werden können, sondern ich glaube, es ist deswegen so, weil wenn wir keinerlei Taten haben, dass wir damit praktisch zeigen, dass wir dem Wort Gottes gar nicht so weit vertrauen, dass es zu Taten kommen mag. Also halten wir mal fest, Worte können einerseits Geschwätz sein, eine Lüge, und sie können eine göttliche Weisheit sein. Ja, gerade das Wort Israel hat eine sehr lange Geschichte mit dem Wort. Das Wort hält dieses Volk zusammen. Ich war da vor einigen Jahren mal im Britischen Museum in London und da gibt es ganz tolle Ausstellungen zu den ganzen Reichen der damaligen Zeit des Alten Testamentes, die Assyrer, die Babylonier und viele andere. Und da sieht man wirklich ganz eindrucksvolle Exponate, ganze Stadttore, ganze Tempel sind da wieder aufgebaut worden und dann sind da Landkarten, wo man sieht, wie groß diese Reiche waren, was da alles dazugehört hat, was alles erobert worden ist, welche Herrscher da geherrscht haben, wie große, weise Herrscher das gewesen sind, ist da alles ausgestellt. Und dann zum Volk Israel habe ich nur in einer Ecke eine kleine Tafel gefunden, da stand dann, naja, Israel hatte nie so einen wirklich mächtigen Herrscher verglichen mit den anderen. Es hatte keine Exponate, der Tempel ist ja zerstört worden, die man da jetzt noch groß hätte zeigen können, die irgendwie über die anderen Sachen hinausragen würden. Also eine relativ bedeutungslose Angelegenheit, so war es in diesem Museum dargestellt. Aber wenn wir trotzdem diese Länder jetzt mal hinschauen, dann sehen wir von diesen ganzen Völkern, die ihre ganze Macht, ihre ganze Weisheit in Steine gegossen haben, in Reiche gegossen haben, ist nichts mehr übrig geblieben. Das ist alles verfallen und weg. Aber das Volk Israel, das gibt es heute noch und das gibt es heute noch deswegen, weil sie sich eben an dieses Wort gehalten haben. Das Wort Gottes war das, was dieses Volk zusammengehalten hat. Nicht die Steine, nicht die Statuen oder ein Götzenkult, sondern es war wirklich das Wort Gottes, was damals ihnen von Gott gegeben wurde und was heute noch für uns genauso frisch, lebendig und wichtig ist wie damals für das Volk Israel. Ja. Wenn wir überlegen, wie geredet wird von der vom Kommen Jesus in diese Welt, dann sehen wir, das ist eher so ein Lehrtext. Wenn wir den einfach mal vergleichen mit einem anderen Evangelium, zum Beispiel dem Lukas-Evangelium, ich denke mal, die meisten von euch, die werden das Weihnachten gelesen zu haben, dieser schöne Text, es begab sich aber zu der Zeit. Und dann erzählt Lukas die Menschwerdung Christi ganz direkt. Unterlegt mit geschichtlichen Fakten, dieser Volkszählung und der Verfolgung und astronomischen Fakten und vielen anderen Dingen, die er das eben einordnet, so richtig, dass man das in die Hand nehmen kann. Das ist fast so wie in den Nachrichten, könnte man sagen. Ja. Sein Text zum in die Hand nehmen. Auch hier gibt es Worte, allerdings eben in Form einer Erzählung. Auch das ist ein ganz toller Text und natürlich ist so eine Art zur Erzählung, etwas zu erzählen, uns viel näher. Ja, wir spielen das heute teilweise, in Heidelberg haben wir das gemacht, ja in Krippenspielen auch nach und dann kann man das wie im Kino wirklich erleben. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir hätten die Hirten der damaligen Zeit so mit GoPro-Kameras ausgestattet und die hätten dann das mitgefilmt und in die Cloud gestellt, man könnte jetzt wirklich sehen, ach, da liegt ein Kind in der Krippe. Dann kann man sich natürlich fragen, einerseits bringt mir das natürlich die Sache sehr nah, aber andererseits kann ich dann besser glauben. Sehe ich dann wirklich mehr das Göttliche darin, wenn ich wirklich so reinzoomen kann? Der Johannes dagegen, der berichtet überhaupt gar nicht so von der Geburt, sondern er deutet praktisch die Geburt in einer Balance aus Logik und Mystik, könnte man schon fast sagen. Das einzige wirkliche Faktum, was er nennt in seinem Text, ist ganz am Ende, nämlich niemand hat Gott je gesehen. Es ist also nicht die Vollständigkeit dieses Textes, die überzeugt, sondern die vielen Bedeutungen, die Johannes da eben aufspannt mit diesem Text. Am Anfang war das Wort. Man kann sich fragen, was war denn der Anfang? Dieser Text, der Zeitpunkt, als er geschrieben wurde, die Schöpfung oder ein Zeitpunkt davor. Gott hat ja schon vor der Schöpfung gelebt. Vielleicht kann man auch sagen, diese Geschichte, die war eigentlich schon immer da, schon bevor die Welt geschaffen wurde, schon bevor der Evangelist sie aufgeschrieben hat. Und sie nimmt für uns ihren Anfang dann, wenn wir sie hören und entdecken und anwenden auf unser Leben, unser Glauben. Man könnte auch sagen, diese Geschichte hat gar keinen Anfang und gar kein Ende, weil sie ja eben startet vor Anbeginn der Zeit und sie ja auch nicht aufhört. Ja, also es ist ja praktisch, Jesus kommt in diese Welt und Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Es hört ja nicht auf. Es gibt kein Ende eigentlich in dieser Geschichte. Wir können in diese Geschichte von Johannes also eigentlich überall einsteigen und wir sehen dann, dass da die Begriffe verknüpft sind, ja, wie Fäden, die zu einem Netz geknotet sind. Alles gehört da irgendwie zusammen und so ein Netz hat auch keinen Anfang und kein Ende. Alles passt zusammen, alles ist verbunden. Mit einem Netz aus Fäden haben die Jünger Jesu Fische gefangen. Und mit so einem Netz aus Gedanken, aus Glauben, aus Offenbarung Gottes werden wir gefangen. Oder besser gesagt, nicht gefangen, sondern aufgefangen von Gott. Durch ein Netz, das verknüpft ist, auch mit unserer Lebenswirklichkeit. Ein Netz, das auch für unser Leben eine Relevanz hat. Relevanz ist natürlich etwas ganz Wichtiges, aber alleine für sich betrachtet ist es immer noch nicht genug. Der Text, wenn der Text relevant ist, ist es schön, aber wir können ganz flapsig mal sagen, auch die Apothekenrundschau ist irgendwo relevant. Sie berichtet von Rückenschmerzen, Verdauungsproblemen, das ist natürlich für mein Leben auch relevant. Es ist wichtig, es ist notwendig, aber es ist nicht hinreichend. Es muss mehr dazu kommen. Also eine Geschichte, die kann sehr klug sein, sie kann spannend sein, sie kann unterhaltsam sein, sie kann relevant sein und trotzdem reicht das nicht. Ich nehme als Beispiel mal den Film Die Matrix. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Das ist so ein Actionfilm aus den, ich meine sogar aus den 90er Jahren oder Anfang der 2000er Zeit. Das ist ein Film, der bedient sich übrigens derselben Erzählung wie das hier. Nämlich da kommt ein Erlöser von außen in eine Welt und bringt den Leuten ja eine Erlösung, eine wie auch immer gestaltete Erlösung. Kein christlicher Film, so ist es nicht, aber der Stoff dieser Geschichte ist praktisch derselbe. Und gerade als Christ kann man diesen Film wunderbar gucken und ich meine, gut, es ist mir ein Actionfilm, aber trotzdem entdeckt man da sehr viel dabei und man kann da, naja, man kann sehr viel an diesem Film mitnehmen, man kann sich sicherlich auch sehr gut danach unterhalten, aber das war's dann auch. Das ist kein lebensverändernder Text. Ich glaube, das ist nämlich die Messlatte, dass etwas lebensverändernd ist, dass ein Text etwas Lebensveränderndes für uns bringt. Und das ist die Frage, wie können Worte es schaffen, lebensverändernd zu sein? Ich denke, wenn sie unser Herz erreichen, wenn sie unsere Grundprobleme angehen, wirklich an die Wurzel unserer Probleme gehen. Das Anknüpfen an das Bestehende, an die Wissenschaft, an die Theologie, was der Johannes da macht, das ist notwendig, aber eben zu wenig. Und dieser Text, der bietet dieses mehr, was einen Text lebensverändert machen kann. Da steht nämlich, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und das ist jetzt was ganz radikal Neues. Das ist etwas, was alles verändert in dieser Welt. Das, was sich vorher noch in keinem anderen Text auf diese Art und Weise gefunden hat. Man kann sagen, das ist quasi paradox, ja, die Verknüpfung von Fleisch, menschlicher Schwäche auf der einen Seite und der Herrlichkeit Gottes auf der anderen Seite. Wie passt das zusammen, wird sich der Leser damals gefragt haben und auch wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, aber wenn wir das jemand, der nicht aus dem christlichen Umfeld kommt, zeigen, würde sich das natürlich auch fragen, wie geht das zusammen, diese beiden Sachen? Und man muss ehrlich antworten, an dieser Stelle geht es noch gar nicht so gut zusammen, das bleibt hier erstmal paradox. Erst wenn wir das Evangelium weiterlesen und schauen, was da noch alles kommt, wenn wir sehen, da kommt noch das Kreuz, da kommt die Auferstehung, dann kommt da ein Sinn da rein. Ein Sinn, der sich daraus ergibt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er für uns gebüßt hat, damit wir gerettet werden. Dann passen diese Stellen zusammen, aber hier an dieser Stelle eben noch nicht. Das heißt, es geht an dieser Stelle um etwas Relevantes, um etwas Großes. Es geht um Existenzfragen. Zunächst mal für die judenchristlichen Gemeinden, die da direkt angesprochen sind von dem Evangelium, die sich die Frage gestellt haben, ob Jesus von Nazareth eben wirklich der Messias ist, an den sie glauben, auf den sie warten. Es geht um den Zusammenhalt der Gläubigen. Es geht um die Festigkeit, die Sinnhaftigkeit ihres Glaubens und natürlich auch unseres Glaubens. Es geht darum, wie irdische Menschen zum himmlischen Gott kommen können. Und das ist noch eine Dimension, die dieser Text hier aufspannt, nämlich der heilige Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist nicht jemand, den wir nur bei uns selbst suchen können oder sollten, nicht jemand, den wir aufgrund vielleicht eines Defizites oder einer Sehnsucht, die wir haben, irgendwie konstruieren, den wir in unseren Erfahrungen suchen, sondern ja, wenn wir das täten, dann wäre das kein sehr großer Gott, der da rauskommt, sondern vielleicht eben nur ein Lückenbüßer. Und Johannes, der beschreibt da einen Allmächtigen, einen Heiligen, einen Schöpfergott, der sich uns offenbart von außen in unsere Welt hinein, der in seiner Heiligkeit so ganz radikal anders ist als all das, was wir aus unserer täglichen Erfahrungswelt kennen. Im Alten Testament, da heißt es, wer das Angesicht Gottes sieht, der muss sterben. Der Mensch ist einfach nicht dafür gemacht, Gott ins Angesicht zu sehen. Er braucht einen Mittler, so wie beispielsweise Mose ein Mittler war, der verhüllt das Gesetz von Gott empfangen hat und weitergegeben hat. Ich hatte ja gesagt, es gibt nur einen Fakt in diesem Text, der genannt wird, niemand hat Gott je gesehen. Bei Mose kann man sich natürlich darum streiten, er war verhüllt, irgendwo hat er Gott gesehen, irgendwie dann nicht gesehen, kann man wahrscheinlich lange darüber diskutieren, aber er hat ihn nicht einfach so gesehen, so wie ich euch jetzt sehe, sondern er war verhüllt, er hat vielleicht nur den Glanz gesehen, er hat sehr lange danach noch geglänzt. Es war nichts Selbstverständliches, dass ein Mensch Gott wirklich sehen konnte, sondern es brauchte halt eben diesen Mittler und das Gesetz, in dem die Menschen leben konnten. Und das ist jetzt anders geworden an dieser Stelle. In Jesus, da zeigt sich Gott uns ganz direkt, so dass wir ihn sehen können, ohne dass wir sterben müssen, ohne dass wir Schaden nehmen dabei. Mose mit seinem Gesetz, der wird jetzt hier von Jesus ja überboten, könnte man sagen, ausgestochen. Nämlich da kommt noch viel dazu, da kommt Gnade dazu, da kommt Wahrheit dazu, die dem Gesetz gefehlt haben. Das Gesetz kann keine Menschen retten. Ja, wenn wir das zusammenfassen, diese Gedanken, warum ist dieser Text so merkwürdig, so geheimnisvoll, dann könnten wir jetzt antworten, er beschreibt Dinge, die eben noch niemand so gesehen hat. Er beschreibt Dinge, die niemand in seiner Gänze, in seiner kompletten Tragweite so einfach verstehen kann. Und er beschreibt Dinge, die auch heftige Gegenwehr auslösen in den Leuten. Bin ich jetzt bisher nicht so drauf eingegangen in der Predigt, aber das werdet ihr natürlich auch aus eurer Alltagserfahrung kennen, wenn man Leuten von Gott erzählt, dann ist da auf einmal ganz heftige Gegenwehr, bei vielen jedenfalls, eine Ablehnung von Gott. Und das mag an der einen Seite natürlich sein, dass sie nicht überzeugt sind, ein Unverständnis sein, aber das wird auch eine aktive Gegenwehr sein, dass sie vielleicht einfach merken, so wie ich lebe, das wird von Gott nicht geduldet. Das Verharren in der Dunkelheit kann dieses Licht nicht tolerieren. Ja? Das ist wirklich eine Ablehnung, ein Kampf gegen das Licht, ja, was häufig hinter der Ablehnung von Jesus auch steckt, muss man sagen. Ja, das sind lauter Dinge, lauter Gegebenheiten, die Johannes da beschreibt, die eben schwierig zu verstehen sind und die doch die Welt verändert haben, die uns unsere Erlösung gebracht haben. So können wir es vielleicht ganz einfach sagen, wenn wir sagen, Jesus ist auf unsere Welt gekommen, Gott und Mensch können jetzt wieder zusammenfinden, so wie es von der Schöpfung her gedacht war. Es gibt Gnade statt Moral, eine Gnade, aus der wir leben können. Dann ist es vielleicht einfacher zu verstehen. An dieser Stelle könnte ich Amen sagen, denn zum Text möchte ich gar nicht mehr so arg viel hinzufügen, aber ich habe noch einen Text von Jakobus gefunden, ganz kurz und knackig, der schreibt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Das heißt, wir haben über Worte geredet, aber noch nicht so viel über Taten. Und dann stellt sich die Frage, was könnten denn Taten an dieser Stelle in unserem Leben sein? Natürlich gibt es Werke ganz allgemein, das kennt ihr alle. Wenn man in unserem Leben die Liebe Gottes sehen kann, das ist eine tolle Sache. Wenn wir Nächstenliebe praktizieren, wenn wir anderen Menschen helfen. Aber ganz konkret, denke ich, würde es in diesem Text natürlich um den Auftrag gehen, erzählt von der guten Botschaft Gottes weiter. Tragt das Licht, von dem dieser Text hier uns erzählt und es uns so plastisch vor Augen fühlt, tragt dieses Licht weiter in diese Welt. Ja, ich hatte gesagt vorhin, das Wort ist die Tat. So wie Gott eben gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. Auch hier kann man sagen, unser Wort hat eine Wirkung für uns selber und für andere. Natürlich nicht so mächtig wie das von Gott, aber es ist nicht wirkungslos. Das Weitersagen kann auch eine Tat sein. Ja, dazu braucht es unsere Story, würde ich mal flapsig sagen, oder unsere Variante dieses Textes. Nämlich das, was für uns relevant ist, was uns zu Jesus gebracht hat und uns auch weiter an Jesus hält jeden Tag. Und das ist eine Story, denke ich mal, die andere Leute mitnehmen kann. Unser Bundespräsident hat in der Weihnachtsansprache der letzten gesagt, Sie alle haben ein Stück Deutschland in Ihrer Hand. Und das können wir vielleicht übertragen auf diese Situation, nämlich wir sind dabei, wir sind ein Teil dieses Evangeliums. Wir sind einerseits angesprochen, andererseits sind wir vielleicht auch diejenigen, die für manche Menschen auf dieser Welt die einzigen sind, die ihnen das Evangelium wirklich erzählen. Natürlich in Deutschland irgendwie wird das immer erzählt und man hat Religionsunterricht, aber so, dass man das wirklich persönlich erzählt bekommt, was bedeutet denn das eigentlich, was hat das in meinem Leben verändert, da mag es sein, dass ihr vielleicht für irgendjemand die allerersten seid, die wirklich die Bedeutung dieses Evangeliums einem Menschen sagen kann. Und insofern sind wir ein Teil dieses Evangeliums. Und diese Chance sollten wir nutzen. Denn wie gesagt, auch unser Wort hat eine Wirkung bei anderen. Da stellen sich dann Fragen wie, was ist denn die große Erzählung von Jesus in unserem Leben? Wie hast du zu ihm gefunden? Das heißt, wir müssen Worte finden für unseren Glauben. Wir haben gesungen vorhin, wir haben gebetet. Das ist schön, aber das hängt auch alles natürlich mit Worten zusammen. Das sind jetzt Worte, die jemand für uns geschrieben hat. Und das ist natürlich völlig in Ordnung. Nicht jeder von uns ist ein Künstler. Trotzdem muss unser Reden vom Glauben, unsere Worte von unserem Glauben natürlich auch ein Teil unserer eigenen Worte beinhalten. Es darf nicht sein, dass es nur die immer gleichen Worte sind und immer die Worte nur ausschließlich von anderen Leuten. Nämlich dann stumpfen wir irgendwann ab und stellen vielleicht, wenn wir das hören, die Ohren auf Durchzug. Oder wenn es auswendig gelernte Phrasen auf Antworten vielleicht sind, auf Fragen, die wir dann einfach so weitergeben, dann merken wir, das passt vielleicht nicht, das ist zu offensichtlich. Wir müssen schon unsere eigenen Worte finden, um die Fragen, die Probleme und alles, was wir mit Gott erlebt haben, zu erzählen. Ja, was sind die Fragen, die uns bewegen? Was sind die Träume, die wir haben? Das werden sicherlich Partnerschaft sein, Familiengründung, Karriere, für viele von euch wahrscheinlich Alltagsprobleme. Oder wenn wir in die Welt hinausschauen, wird es vielleicht Armut sein, der Klimawandel. Vielleicht hat der ein oder andere auch Zweifel am Glauben mitunter. All das kann natürlich in unsere Story, nenne ich es jetzt einfach mal, mit Jesus mit hineingenommen werden. Denn er will ja Teil unseres Lebens sein, Teil unserer Story sein. Er soll darin vorkommen. Das heißt, all das, was unseren Alltag ausmacht und all das, was Jesus uns bedeutet, das kann zusammenkommen. Das heißt, es wird dann also eine Geschichte sein, wenn wir sie erzählen, die auf der einen Seite profan ist und auf der anderen Seite heilig, weil eben Jesus darin vorkommt. Das muss nicht unbedingt eine nette Geschichte sein, wo die Leute sehen, was ja wir für gute, nette Menschen sind, sondern es kann auch durchaus das Gegenteil sein. Es kann einen Umbruch in unserem Leben gegeben haben, wo wir merken, oh, wie böse waren wir denn eigentlich, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Ja, wir können nicht jeden erreichen. Ich habe vorhin schon gesagt, manche Leute wehren sich natürlich auch wirklich gegen das Wort Gottes oder gegen die Person Jesu. Oft wird natürlich ein gewisser Frust aufkommen beim Erzählen, weil unser Gegenüber uns zwar hört, aber wir ihn trotzdem nicht erreichen. Wir können dann einfach einen Gang runterschalten, denn wir können gewiss sein, wir selber, wir können das Licht nicht bringen. Wir sind nicht so wie Jesus, der das Licht in diese Welt gebracht hat. Wir können es einfach nur weiter ertragen auf die richtige, adäquate Art und Weise. Aber wir können dafür beten, wir können vorleben, aber mehr können wir auch nicht tun. Irgendwann ist eben dann unser Auftrag, unsere Möglichkeit auch zu Ende. Und dann können wir den Rest auch getrost in Gottes Hand leben. Ich möchte die Vereinfachung dieses Textes, die ich versucht habe, noch einmal auf eine persönliche Art und Weise wiederholen, nämlich euch zusprechen. Jesus ist auf deine Welt gekommen. Gott und du, ihr könnt zusammenfinden. Er gibt dir Gnade statt Gesetz und Moral. Eine Gnade, aus der auch du leben kannst. Amen.